weil die Predigt von Gottes Wort oder Gottes Wahrheit soll nämlich was bewirken. Es soll im Hörenden glauben und auch göttliche Weisheit bewirken. Das ist eigentlich der Sinn und der Zweck von einer Predigt oder von einem Bibelstudium oder von einem Lehrbuch. Also das ist nicht irgendein Unterhaltungsprogramm oder eine Show, sondern es soll dem Hörenden Gnade geben, es soll im Hörenden Glauben und Weisheit erzeugen. Darum gibt es die Predigt von Gottes Wort, darum gibt es Lehre. Und wenn diese Wahrheit vom Herrn, dieses gepredigte Wort Wirkung zeigt, dann muss sich das auch im Natürlichen praktisch auswirken. Weil wenn ein Christ oder auch ein Nicht-Christ keinen Glauben hat oder keinen biblischen Glauben oder falsch gelehrt ist, dann muss man letztendlich eigentlich mit den natürlichen Gegebenheiten vorlieb nehmen, die jeder Mensch unterm Strich rundherum vorfindet. Die natürliche Ebene ist die Ebene, wo jeder Mensch sich drin vorfindet. Und der eine hat das Glück, dass er vielleicht bessere Gegebenheiten hat, der andere hat vielleicht schlechtere Gegebenheiten. Aber ohne den echten biblischen Glauben von Gott und seinem Wort und dem Evangelium Jesu, was einmal heißt, das Wort seiner Gnade, wird einfach die anderen Dinge nicht erleben. Man muss also mit den natürlichen Gegebenheiten vorlieb nehmen. Und das Risiko dabei, zum Spielball Satans zu werden, ist natürlich relativ groß. Deswegen ist wichtig für uns immer wieder, das Wort zu hören und den Glauben zu stärken, aufzubauen, weiterzuentwickeln in die Wahrheit hinein. Weil dann kannst du auch Verheißungen Gottes erlangen. Nicht bloß lesen, sondern du kannst sie auch erlangen. Und wir wissen anhand vom 2. Korinther 1,20, dass die Verheißungen, die in der Bibel drin sind, in Jesus ein Ja und ein Amen sind. Wenn ich das einmal vorlese, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Das sagt uns, die Verheißungen der Bibel gehören all denen, die an Jesus Christus glauben, die dem Evangelium Glauben geschenkt haben oder Glauben gegeben haben. Der nächste Punkt ist, dass du auch die Verheißungen nach und nach kennenlernen sollst. Weil wenn du Verheißungen nicht kennst, kannst du sie auch nicht glauben und schon gar nicht erlangen. Also sollst du die Bibel kennen, welche Verheißungen drin sind. Und fixiere dich schon auf die Verheißungen, weil es gibt da manche christliche Gruppierungen, die fixieren sich so sehr auf das, wo der Paulus erzählt, wie schlecht das ihm gegangen hat, und meinen, das müssen sie glauben. Und es heißt immer wieder, dir geschehe nach deinem Glauben. Wir wissen ja, dass es schlechte Umstände im Leben gibt. Also die brauchen wir aber nicht glauben, die kommen von automatisch. Wir müssen das andere glauben, das Gute, damit die schlechten Umstände dann zurückweichen müssen und die natürlichen Gegebenheiten sich zum Guten wenden müssen aufgrund unseres Glaubens. Auf jeden Fall, wenn du ein gläubiger, wiedergeborener Christ bist, in Christus letztendlich bist, gehören die Verheißungen dir. Dann suche sie und finde sie und schreibe sie auf, erst einmal auf Papier und dann vor allem auf die Tafel deines Herzens, wenn man es einmal so bildlich ausdrücken darf. Schreibe die Verheißungen auf die Tafel deines Herzens, pflanze sie ein, lerne sie auswendig von mir aus, halte sie fest, bekenne sie, setze sie im Gebet mit ein, damit sie dementsprechend in dir verwurzelt werden und dann auch die entsprechende Frucht hervorkommt. Es ist Gottes Art, die Christen zu segnen, die Gläubigen zu segnen über die Schiene von Verheißungen, die geglaubt werden und dann zur Erfüllung kommen. Da gibt es jede Menge Beispiele dafür. Die meisten meinen, jetzt bete ich und dann warte ich, bis das Ding vom Himmel fällt. In der Regel ist es so, du betest und Gott gibt dir eine Verheißung, die du glauben musst und darfst und sollst. Und durch diesen Glauben kommt es zustande, was zustande kommen werden soll. Wenn du dir das Beispiel von Maria, Jesu Mutter, annimmst, ist auch der Engel erst gekommen und hat ihr gesagt, was passieren wird. Und die hat es geglaubt und dann ist es auch zur Erfüllung gekommen. Weil Gott hat ja von Haus aus einfach bloß das machen können, dass sie jetzt schwanger ist und Jesus gebiert, ohne dass ihr jemand etwas gesagt hat. Aber es ist Gottes Prinzip, dass er das Wort gibt oder auch dem Abraham die Verheißung gegeben hat, dass er Nachkommenschaft bekommt und dass sie zahlreich werden wie der Sand am Meer und so weiter. Verheißungen sind einfach die Methode Gottes, die erste Methode Gottes. Das Beispiel ist mit der Taufe im Heiligen Geist, Lukas 24, 49, sagt Jesus selber, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das ist so die Superverheißung eigentlich gewesen. Aber es ist eine Verheißung, wo Jesus schon sagt, die Verheißung steht schon fest. Gott hat verheißen, dass er den Geist ausgießen wird und dass ihr mit Kraft aus der Höhe bekleidet werdet. Und da mussten die warten, bis die Verheißung auch kam. Das heißt in der Apostelgeschichte, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Und sie haben gewartet und haben das geglaubt, weil sonst hätten sie nicht gewartet. Wenn sie nicht aktiv gewartet hätten, bis die Verheißung kommt, war das eigentlich ein Unglaube gewesen. Und sie waren zusammen im Obergemach und plötzlich kam der Heilige Geist, wurde diese Verheißung auf sie ausgegossen. Bei Abraham heißt es auch, nachdem er die Verheißung bekam, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Wir wissen, dass Abraham auch von Zweifeln bekämpft wurde, aber er hat sich nicht rauben lassen, er hat im Glauben festgehalten und er gab Gott die Ehre für die Verheißung. Und Glauben ist notwendig bis zum Ziel. Jetzt aber nicht in die falsche Schiene laufen, ich muss jetzt glauben, ganz fest glauben, sondern einfach im einfachen Glauben bleiben. Das heißt, die Verheißung nicht vergessen, nicht aus den Augen lassen, die Verheißung letztendlich festhalten im Herzen. Bei Abraham heißt es, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte, und sprach, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Und er hat sie geglaubt, hat sie festgehalten und hat ausgeharrt, bis die Verheißung eingetroffen war. Der Hebräerbrief sagt auch weiter, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Genau, und was ist der Wille Gottes in dem Fall gemeint? Die Verheißung im Glauben festzuhalten. Nicht, dass da jemand schon wieder meint, den Willen Gottes muss ich erst tun, was ist denn jetzt der Wille Gottes? 10 Gebote halten ist der Wille Gottes oder so. Da bist du am Holzweg, da bist du wieder auf der Schiene der Werksgerechtigkeit und da, gerade dann wirst du es nicht bekommen. Oder im Hebräer 11, das ganze Kapitel, wo die Glaubenshelden aufgeführt werden, da sehen wir auch, dass Glauben notwendig ist. Hebräer 11, 33 heißt es, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften und so weiter. Also sie hatten durch Glauben auch Verheißungen erlangt. Und das ist etwas, was Gott sehr wertvoll erachtet, wenn ein Christ eine Verheißung bekommt von ihm und er hält sie fest, solange bis sie zur Erfüllung kommen. Meistens kommen dann noch viele andere Segnungen hinterher, weil dieses Glauben an eine Verheißung, bis sie zustande kommt, ist eine Kampfsituation, eine geistliche Kampfsituation. Der Feind möchte die Verheißung zunichte machen, möchte dich davon befreien, letztendlich berauben. Aber wenn du sie festhältst, dann wird der Feind geschlagen und dann kommen auch die großen Dinge Gottes zustande. Und wie gesagt, die Bibel ist voll von Verheißungen und da gibt es einige, die sind noch ausstehend, die wir jetzt schon haben, wie zum Beispiel, dass der Herr nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde schafft, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da freuen wir uns heute schon drauf, wenn das sein wird. Oder wenn wir in einem Nu verwandelt werden und die Toten auferstehen und so weiter. Das sind Verheißungen, die noch in der Zukunft sind, die zustande kommen werden. Oder die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen auch die Apostelgeschichte spricht. Das sind Verheißungen, die in der Zukunft sind. Oder das ewige Leben, das sind große und kostbare Verheißungen, die uns geschenkt sind durch Jesus. So sagt uns die Bibel im 2. Petrus 1,4 ist es ja, dass er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch diese Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das ist der Sinn und Zweck von diesen Verheißungen, dass die göttliche Natur, dass diese einfach, was von Gott ist, in unserem Leben zustande kommt, dass wir Anteil daran haben. Also suche dir die Verheißungen und dann nimm die Verheißung und geh damit zu Gott, wenn du in der Bibel für deine Situation was gefunden hast. Nimm diese Verheißung sozusagen als Türklinke, das geschriebene Wort, als Türklinke in den geistlichen Bereich, um ein Rema zu empfangen von Gott, ein direktes Wort, eine Kontaktverknüpfung zu ihm. Unsere Sache muss auf der geistlichen Ebene sein. Es reicht nicht bloß, ja, jetzt kenne ich die Bibel, jetzt kenne ich die Verheißungen, da wird sich noch nichts bewegen. Wenn du aber mit der Verheißung im Glauben zu deinem Papa gehst und sagst, Papa, da steht und du hast gesagt, und oder bei dem hast du das so und so gemacht, ich habe das gleiche Problem, hilf mir in der Situation. Und dann kommt aus diesem Gebet, aus dieser Verheißung letztendlich ein Dialog mit Gott. Und er wird dich weiterführen, wie er es in deiner Sache sieht oder wie er es machen will. Und dann kommt Leben hinein. Und dann wird aus diesem Buchstaben, der an sich tot ist, wird Leben. Und Jesus gesagt hat, meine Worte sind Geist und Leben. Und wir müssen uns dadurch aufschwingen in diesen Bereich des Geistes und des Lebens. Und wir wissen auch, dass das, was Gott Abraham verheißen hat, auch uns gilt, weil wir Abrahams Nachkommenschaft sind, sagt uns der Galaterbrief. Alle diese Segnungen, diese Verheißungen Abrahams gehören uns durch Jesus Christus, obwohl Jesus ja der Erbe ist. Die Bibel sagt uns, dass es von einem Erben gesprochen ist, von einem Nachkommen, und das ist der Christus. Also Jesus ist der Erbe des Segens Abrahams. Dann kannst du dir vielleicht ein großes Fragezeichen, ja, was ist jetzt dann mit mir? Was habe ich dann geerbt, wenn ja Jesus der Erbe ist? Tatsache ist, dass wir mit Jesus Miterben sind. Miterben desselben Segens, den Gott Abraham und seinen Nachkommen geschenkt hat. Wohlgesagt, geschenkt. Ein Erbe wird geschenkt, der Erbe wird nicht verdient. Das Römer 8,14 sagt uns, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Also Erben Gottes bedeutet Erben des Segens Gottes mit Jesus. Jeder von uns kennt den Begriff der Tausch am Kreuz. Ist in der Christenheit ein bisschen so ein Begriff, hat es auch mal ein Buch gegeben, Tausch am Kreuz, und das ist ein guter Tausch gewesen. Aber vielleicht kommt es mit einem anderen Begriff besser rüber. Vielleicht kommt der Begriff Übertragung, bringt da vielleicht eine ganz andere Bedeutung noch hinein. Also mir hat es zumindest geholfen. Es ist nicht bloß irgendwo sowas getauscht worden, sondern es ist wirklich übertragen worden von einem zum anderen. So wie man jemanden einen Scheck gibt, dann ist der Betrag, der in den Scheck eingetragen ist, an den anderen übertragen worden, wenn er damit zur Bank geht. So, und jetzt geht's los. Jetzt musst du wissen, was ist jetzt von wem auf wen übertragen worden. Und jetzt, wenn wir das einmal so anschauen, die allerwichtigste Sache ist ja, dass unsere Sünde auf Jesus übertragen wurde und seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit auf uns übertragen wurde. Wir wissen ja, dass wir in die Stellung eines Gerechten versetzt wurden. Und damit auch die Strafe, der Fluch und der Tod und das Ganze ist alles auf den Jesus gekommen, der als Opfer fungiert hat. Gott hat ihn geopfert, Jesus hat sich als Opfer dahingegeben, damit die Strafe jetzt auf ihn kommen konnte, damit die Sünde auf ihn kommen konnte. Und gleichzeitig der Freispruch oder seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit auf uns übertragen ist. Und das ist so wichtig, dass du das nicht bloß weißt, sondern dass du das sehen kannst. Da kommen wir dann noch ein bisschen nachher drauf. Dass du das wirklich sehen kannst und nicht bloß irgendwo als Information abgespeichert hast. Oder so wie deine Sündhaftigkeit auf ihn gelegt worden ist, so ist seine Heiligkeit auf dich übertragen worden. Oder auch sein ganzer Charakter, wie er ist. Darum ist es auch er, der uns verändert und nicht wir, weil wir ein Gebot haben, du sollst lieben, jetzt muss ich aber lieben und du willst das dir irgendwo rausquetschen. Es ist sein Charakter, der auf uns übertragen ist. Oder auch seine Weisheit, und dafür ist unsere Torheit und Dummheit auf ihn gefallen. So könnte man diese Liste jetzt weiterführen, so wie seine Gesundheit oder Vollkommenheit auf uns übertragen wurde und die Krankheiten, Schmerzen und Gebrechen auf ihn übertragen wurden. Dafür war das Opfer da. Wenn du das Alte Testament gelesen hast, wo der Hohepriester sozusagen die Sünden des Volkes oder des Einzelnen, der da gekommen ist, mit seinen Händen auf diesen Sündenbock, auf diesen Schafbock gelegt hat, der dann in die Wüste rausgetrieben wurde, so kannst du dir das bildlich vorstellen, so ist unsere Krankheit, unsere Sünde, unsere Schwachheit, unsere Armut, unser Mangel, unsere Ängste und Sorgen und alles, was nichts Gescheites ist, auf Jesus übertragen. Und das ganze Gute, die Vollkommenheit von ihm, ist auf dich übertragen worden. Das ist erst ein richtiger Tausch. Also nicht bloß, naja, gebe dir ein bisschen was ab und gibst mir du ein bisschen was ab, sondern wirklich ein 100% Tausch, eine 100% Übertragung ist geschehen. Aber du musst es irgendwo sehen können, du musst es ergreifen können, dir das vorstellen können, dass das so ist und dass das eine dauerhafte Sache ist. Dann wird dieser Bild auch in dir erzeugen, in deinem Herzen, und dann weißt du, dass du weißt. Jetzt glaube mal, im Computer, so eine Animation, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder ob es das nicht mehr noch so ist, wenn du Dateien übertragst von einem Ordner zum anderen, und das ist eine größere Datei gewesen, dann hat das ein bisschen gedauert, und dann gab es da so diese Animation wie so ein Blattl, so den A4-Blattl immer so rübergeflogen ist, so eins nach dem anderen. Ne? Und vielleicht hilft dir das, wenn du das so vorstellst, deine Sünde, so ein Blattl Papier, da steht alles drauf, übertragen auf Jesus. Wenn du da hinter dem Ding das Kreuz vorstellst, wie Jesus hängt, verflucht am Holz hängt, das Blattl, dein Fluch, deine Sünde, deine Armut, alles fliegt eins nach dem anderen, alles auf das Kreuz hin, auf Jesus. Und gleichzeitig kommt von der anderen Seite auch so ein Blattl aus dem Himmel, seine Herrlichkeit auf dich, sein Segen auf dich, seine Kraft auf dich und so weiter. Kannst du ausfüllen, wie du magst. Und wenn du es brauchst, aber mach dir wirklich in deinem Kopf ein Bild. Mach dir ein Bild davon. Die Bibel spricht ja vom Herzensglauben und das menschliche Herz denkt in der Regel in Bildern. Und du merkst dir auch Bilder ganz anders als wie Worte. Worte sind mehr auf der Verstandesebene zu Hause. Im Herzen ist der Mensch mehr mit Bildern beschäftigt, mit Vorstellungen. Das hilft dir unwahrscheinlich im Glauben. Vielleicht bloß eine Hilfestellung, aber macht ja nichts, wenn es was nutzt, ist ja super. Ne? Wenn du dir diese Computeranimation da so vorstellst, vielleicht hilft dir auch irgendwas anderes besser. Das ist ganz individuell. Es muss nicht bei jedem dasselbe Vorstellung sein. Wichtig ist bloß, dass du in deinem Inneren, deinem Herzen ein Bild davon hast, wie eben sein Segen. Und mir das stellst du vor, wie es mal früher geheißen, vom Nürnberger Trichter, den du im Kopf drin hast, und dann wird da die Weisheit und die Erkenntnis reingefüllt. Vielleicht füllt dich dann der Herr durch deinen Trichter auf mit seinen Segnungen, mit seinem Guten, erfüllt dich dein Geist einfach mit seinen guten Gaben. Wie du das machst, ist dir völlig überlassen, aber es entwickelt Glauben. Selbst Paulus hat es so gemacht. Wenn du den Vers in Galater 3,27 nimmst, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Er hat auch sich ein Bild davon gemacht. Vielleicht hat ihm auch der Heilige Geist dieses Bild so gegeben. Aber im Natürlichen kannst du nicht jetzt einen Christus anziehen. Im Natürlichen hat er auch eine Kleidung angehabt und nichts anderes. Aber er will das bildlich ausdrücken. Also, weil ihr in Christus seid, so hat Christus euch eingehüllt. Ihr habt diesen Christus jetzt angezogen in der Taufe. Das ist auch dieselbe Methode, also ein bisschen andere Form. Wirklich das so sehen, dass es für dich jetzt ist, dass es nicht irgendwann einmal sein wird, sondern jetzt, heute ist der Glaube und heute ist es wichtig. Also fang an, auch in diesen Bildern zu denken. Da tust du dich mit dem Glauben mit Sicherheit leichter, als wenn nur Worte sind. Oder auch wenn du die Bibel liest, in den Psalmen oder in den Sprüchen sind so oft, wenn du Bilder benutzt, von einem Fluss und von einem Bach und von einem Regen. Und du brauchst da nicht einen Regen, wenn es draußen eh vielleicht regnet. Du brauchst einen Segen, der in der Bildersprache der Bibel als Regen dargestellt wird. oder der Heilige Geist, dann wird er als Wind dargestellt oder als Öl oder als Wasser oder ist auch egal, als Taube. Es sind alles Bildersprachen. Aber der Heilige Geist ist halt einmal keine Taube. Das ist der Geist Gottes. Und er ist auch nicht Wasser, in dem Sinn H2O, sondern er ist vielleicht wie Wasser und fließt so in diesem Schwall daher. Also präge dir solche Bilder in deinem Herzen ein und lösche damit vielleicht falsche Gottesbilder oder ein falsches Evangelium, das dir gelehrt wurde, lösche es aus, das, was da eingeprägt wurde, und ersetze es mit wirklich richtigen, guten Bildern. Und das tust du indem, wenn du dich mit den Verheißungen Gottes beschäftigst und du die Verheißung für deine Situation sogar gefunden hast, dann mach dir ein Bild davon. Ja, Psalm 65, 10. Da heißt es, Gottes Bach ist voll Wasser. Das will aussagen, Gott segnet einfach. Und da wird es halt als Bach mit voll Wasser beschrieben. Wahrscheinlich hat der Psalmist das im Geist so gesehen, einen Bach mit voll Wasser, und sieht, so kommt der Segen Gottes auf ihn zu. Oder wenn du nimmst, der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Da steht ja schon wie dabei, ne? Also der Gerechte ist nicht eine Palme, sondern er nutzt halt diese Palme als Bild, dass der Gerechte so schön gerade und stattlich und schön gewachsen dastehen wird, wie so eine Palme oder wie so eine Zeder, die am Libanon steht. Majestätisch wahrscheinlich, so kann man es sagen. Oder in seinen Tagen wird der Gerechte blühen, heißt es hier, ja. Auch eine Bildersprache, weil du blühst ja nicht irgendwo, kommt da nicht eine Blüte aus deinem Kopf raus. Aber es will sagen, da kommt was Schönes, was Gutes hervor beim Gerechten. Er wird, ja, das sind alles solche Bildersprachen, die wir so nehmen sollen und als Bild uns auch einprägen sollen mit dem, was die Bedeutung dieses Bildes auch ist. Also male dir Bilder in dein Herz. Und darum tobt ein Kampf um dein Herz, tobt ein Kampf. Wer es erfüllt werden? Der Satan will dein Herz erfüllen mit seinen Lügen und seinem Krampf und mit seinem Zeug. Und genauso will der Herr und der Heilige Geist dein Herz erfüllen mit seinen Wahrheiten und mit seiner Liebe. Und das ist der Kampf, um den es geht. Der Satan versucht, ein falsches Bild in dein Herz zu malen. Vielleicht von einem alten Mann, der Gott ist, der sich nicht mehr so recht auskennt und der bloß grantig ist und keine Ahnung was alles. Sorgen, Ängste, Zweifel, Unglauben und so weiter. Hoffnungslosigkeit will er reinpflanzen und dir ein Bild davon machen. Und das, auf das du schaust, und das ist der falsche Blick. Und das gelingt ihm halt einfach zu oft und das ist schlecht. Das hat fatale Folgen dann. Der Glaube muss wieder ein richtiges Bild haben in deinem Herzen. Aber selbst da siehst du schon, es hat wirklich mit dem Herzen und mit dem Bild, das du da drin hast, mit dem hat es zu tun. Und wenn er deinen Blick auf die negativen Umstände lenken kann und sogar dann deinen Fokus darauf halten kann, dann hast du ein Problem. Und du musst deinen Fokus wieder auf die Wahrheiten, auf die Verheißungen richten. Und dann werden die Umstände sich auch dementsprechend wieder ändern. Bei den Galatern zum Beispiel, da sagt der Paulus, Galater 3,1, O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Was hat jetzt der Paulus da gemacht? Hat er vielleicht Jesus mit dem Pinsel an die Wand gemalt? Nein, er hat ihnen Jesus als gekreuzigt vor Augen gemalt, er hat ihnen dieses Evangelium wirklich ins Herz geschrieben, hineingemalt. Ein Bild von Jesus und diesem Evangelium hat er in ihr Herzen gemalt. Und das war seine Absicht. Und das war eine gute Absicht. Und warum sagt er hier, wer hat euch bezaubert? Da geht es letztendlich darum, es sind wieder andere gekommen, Juden, glaube ich, waren es, die wieder mit dem Alten Testament und mit dem Gesetz gekommen sind, um die wieder zurückzuholen und wieder ein Joch des Gesetzes auf sie zu legen. Und das ist grundverkehrt. Also lass dir vom Heiligen Geist und von der Bibel ein gutes, ein richtiges Bild in dein Herz malen und lass diese Übertragung, die da am Kreuz letztendlich stattgefunden hat, sichtbar werden in deinem Leben. Praktiziere es, halte aus. Bis dieses Bild fertig gemalt ist, dann wirst du auch die Ergebnisse davon bekommen. Stell dir einfach selber vor, wie der Fluss Gottes von mir aus von oben kommt oder der Regen Gottes oder ein heilender Fluss, wenn du Heilung brauchst, ein Segensfluss, der glänzt wie Gold und Silber, wenn du Versorgungswunder brauchst. Nutze auch deine persönliche Vorstellungskraft. Das darfst du ruhig tun. Ob du dir jetzt was Schlechtes vorstellst oder was Gutes, ist unterm Strich dieselbe Arbeit. Aber das hat unterschiedliche Auswirkungen. Also stell dir lieber vor, wie die Salbung fließt und wie sie dich durchdringt oder wie sie wieder aus dir fließt und die Situation in deine schlechte Situation hineinfließt und das ganze Ding verändert. Lass es regelrecht fließen. Es ist Gottes Art und Gottes Plan, sein Reich und seine Herrlichkeit auf diese Erde zu bringen. Es fließt in der Regel durch dich, durch dein Herz hindurch und von dir wieder raus. Denk drüber nach über diese Dinge. Meditiere, modern gesagt, denk drüber nach oder meditiere. Sprich's aus, bekenne es, bezeuge es, beschäftige dich damit und es wird anfangen zu leben. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir dabei hilft. Wir haben ja von der Zeit gehört, der Heilige Geist ist unser Helfer, Lehrer und Helfer, den brauchst du da dringend dazu, dass er dich lehrt in diesen Dingen und dir hilft. Oder wie Paulus für die Epheser betet, Epheser 1,18, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und so weiter ist. Also, dass der Heilige Geist deine Augen des Herzens auftut. Das Herz, der Geist in dir, hat nämlich Augen und er kann geistlich sehen. Und es müssen geöffnet werden, damit du sehen kannst, damit du diese Bildersprache sehen kannst, dass du das festhalten kannst, dass es lebendig wird. Dein innerer Mensch hat Augen. Und wo sieht er? Er sieht im Geist, weil er ist Geist. Und es ist ganz wichtig, geistliche Dinge einmal immer wieder zu sehen, was der Sache ist in dem Fall, wo man ein Problem hat. Also bete und bitte den Heiligen Geist, dass er dir die inneren Augen öffnet, dass du sehen kannst, dass du nicht blind bist. Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Und er möchte, dass die Christen Sehende sind, Licht sind und nicht in die Grube fallen. Und es ist wichtig, das zu trainieren und zu üben, weil wenn meine Krankheit schmerzt oder der Kontoauszug recht rot leuchtet und fangst dann erst an, dann wird es echt richtig schwierig. Weil dann schreit nämlich ziemlich laut, wenn irgendwas schmerzt oder wenn irgendeine schlechte Diagnose kommt vom Arzt oder von sonst irgendjemandem oder die Bank anruft, hey, was ist denn los? Dann brauchst du ein Bild von dem Segen Gottes für dein Leben und ein Bild von dem, dass deine Krankheiten auf Jesus gefallen sind, dass er sie getragen hat und wie heilender Strom in dich hineinfließt. Der Herr spricht auch oft, oder der Heilige Geist spricht auch oft zu den Menschen, auch in Bildern. Also meistens heißt es, ich habe ein Bild gehabt. Das ist auch sehr gerne eine Bildersprache. Manchmal spricht er aber auch in ganz normalen Worten. Aber gut, das ist ihm überlassen. Aber wir sehen, er spricht auch in Bildern und Visionen. Das heißt auch, dass die Gläubigen Visionen und Träume haben werden. Und ein Traum ist ja auch also eine Art Bild oder Vision. Oder wenn du das Beispiel von Petrus nimmst, also dieses Tuch gesehen hat mit den unreinen Tieren drin, das vom Himmel runtergelassen wurde, wo die Stimme dann gesagt hat, schlachte und iss. Es war eine Kombination von einer Vision, von Bildern und Worten. Aber wir sehen, Gott spricht also sehr gerne in Bildern und Visionen. Und so kannst du es auch vorstellen, wenn du die Bibel liest, dass die Leute da ein Bild oder eine Vision gehabt haben und haben das dann niedergeschrieben, gerade die Propheten oder die Offenbarung ist ja sehr viel Bildersprache. Und die haben diese Sache einfach so niedergeschrieben, wie sie das gesehen haben, jetzt ohne großartig jetzt hier dann eine Auslegung dazu reingeschrieben zu haben. Aber es ist einfach Gottes Art. Aber für uns ist wichtig, von dem Evangelium der Gnade ein Bild zu haben, wie eben diese ganzen schlechten Dinge auf das Opfer gefallen sind, auf Jesus am Kreuz geheftet wurden und wie die guten Dinge, die Segnungen auf dich übertragen wurden oder übertragen werden. Gerade jetzt von mir aus, es fließt und es fließt nämlich dauernd. Ob du das merkst oder nicht, es fließt dauernd Segen. Aber mach dein Trichter weit auf, fang ihn ein, so wie vielleicht ein eine Satellitenschüssel richtig hingedreht werden muss, dass das Programm empfangen kann, so musst du deinen Segenstrich da ausrichten auf den Herrn und auf seine Verheißungen, um sie zu empfangen, um sie in deinen Receiver hineinzulenken. Denn der Herr hat nämlich einen neuen, einen besseren Bund geschlossen, einen Gnadenbund ohne Gesetz. Und davon musst du überzeugt sein, weil es werden immer wieder Leute kommen, die werden versuchen, dir das Gesetz und das Gebot aufzudrücken. Das ist Satans liebstes Geschäft, Christen unter das Gesetz zu bringen, weil er hat es unter den Fluch gebracht. Und das ist das, was dann das Leben schwer macht. Also nimm die Verheißungen des Evangeliums, höre sie, nimm sie an, das heißt, stimme zu, dass das so ist. Und das ist eine Entscheidung erst einmal. Und dann fang an, darüber nachzudenken. Diese Information, wenn du dich damit beschäftigst, erzeugt das Glauben. Und Glauben wiederum erzeugt ein Bild in deinem Herzen. Zuerst ist bloß Wissen, dann wird es Glauben, wenn du dich damit beschäftigst. Ich glaube, in der Welt einmal so ein Spruch, Glauben heißt nichts Wissen. Das ist ein ganz blöder Spruch. Das passt für Christen nicht. Der Glaube, es stammt aus dem Wissen, aus dem Erkennen von Gott und seinem Wort. Dann gibt es Glauben und dann gibt es ein Bild und dann gibt es auch ein Ergebnis. Dann werden wir zu denen gehören, die im Hebräer 11 sind, von den Glaubenshelden, die Verheißungen erlangen, die Verheißungen auch erleben. Also such dir Verheißungen für dein Problem, für deine Sache und nimm sie als Türklinke, geh damit zum Herrn und hole dir geistliche Hilfe aus der Himmelswelt, aus dem Reich Gottes und du wirst nach und nach sehen, wie der Herr zu seinem Wort steht. Er wird ausführen, was er dir zugesagt hat, sobald du anfängst, es im Glauben zu nehmen und auszuharren, festzuhalten und zu bekennen. Und du wirst diese Früchte auch erleben können. Gut, das war die Predigt, die hoffentlich auch dann Glauben und Hoffnung erzeugt hat. Und dann der zweite Teil ist, es in deinem Leben umzusetzen. Aber den muss jeder für sich selber tun. Geht nicht anders. Jeder möchte auch für sich selber die Verheißungen haben. Wenn es der andere tut und Verheißungen erlangt und du sagst, na ja, ist wieder gesegnet worden und mir geht's ab, das soll ja nicht so sein, das soll ja jeder in den Fluss des Segens hineinkommen. Also erlange die Verheißungen Gottes. Amen.